Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Ja, diesen wunderbaren Satz haben wir gerade gesungen. Das ist die Wahrheit und das hören wir jetzt aus 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir danken dir, Herr, für diese Worte und wir bitten dich, dass du sie nun in unsere Herzen schreibst, dass sie Frucht bringen für dich zu deiner Ehre. Amen. Es beginnt mit einem Befehl. So soll man uns betrachten. Mit uns meint Paulus sich und seine Mitarbeiter, die in Korinth gedient haben. Und davor hat er mehrfach Apollos und Kephas erwähnt. Daher wollen wir zunächst mal den thematischen Zusammenhang herstellen zu dem vorangegangenen Kapitel und uns fragen, wie hat man denn in Korinth Paulus und seine Mitarbeiter betrachtet? Im Grunde ist Paulus hier im vierten Kapitel immer noch bei dem Thema aus dem ersten Kapitel. Zur Erinnerung, die Korinther hatten sich gespalten, sie hatten vier Gruppen oder Parteien gebildet und dann haben sie diese Gruppen nach Dienern Gottes benannt. Also Menschenverehrung und Parteienbildung. Und vom ersten bis zum vierten Kapitel dreht sich im Kern alles um die Korrektur dieses Missstands. Paulus kommt in seinen Ausführungen nämlich immer wieder darauf zurück, auf diese Ausgangssituation. Denn mit dem Beenden dieser ungeistlichen Streitereien war es ja nicht getan. Das eigentliche Problem war ja nicht gelöst. Da gibt es ja noch tiefer liegende Ursachen dahinter, die dem zugrunde lagen, die auch der Korrektur bedurften. Die Korinther hatten nämlich mit ihren Parteien nicht nur die Gemeinde zerteilt. Sie hatten sich auch an Menschen gehangen. Die haben sie als besonders geistlich erachtet, auf den Sockel gehoben und sich zu ihren Anhängern erklärt. Und die Frage ist ja, wie konnte es denn dazu kommen? Geistlichen Verirrungen liegen immer bestimmte sündige Ursachen zugrunde. Und diese müssen wir aufdecken, damit eine Umkehr des Einzelnen geschehen kann. Die Ursache war, dass sie Diener Gottes falsch betrachtet haben. Daher möchte ich noch zu Beginn die vorhergehenden Abschnitte inhaltlich kurz zusammenfassen, um die Verbindung zum heutigen Text nochmal herzustellen. Zunächst hatten die Korinther mit ihrer Menschenverehrung das geistliche Zentrum verschoben, nämlich Jesus und sein Kreuz wurden auf die Seite gesetzt und man hat Unwichtiges zur Hauptsache gemacht. Und daher zeigt Paulus zuerst auf, was ist denn das Wichtigste unseres Glaubenslebens? Es ist das Wort vom Kreuz, das wunderbare, herrliche Heilswerk unseres Herrn Jesus. Das Wort vom Kreuz ist keineswegs nur für Menschen in der Welt gedacht, dass sie sich von der Sünde zu ihrem Erlöser Jesus Christus bekehren, sondern auch wir, die Gläubigen, wir brauchen es ständig für unseren Glaubensweg. Und auch nicht nur zur Vergebung unserer Sünden, unseres persönlichen Versagens, sondern ganz besonders auch für unsere Heiligung. Und das ist die Umgestaltung unseres Charakters in das Bild des Herrn Jesus. Das ist der Glaubensweg eines Kindes Gottes. Und deshalb brauchen wir diese Botschaft als das Zentrum der Verkündigung des Wortes Gottes. Und jetzt legt Paulus dar, wie soll denn dieses Wort vom Kreuz verkündigt werden? Sie darf nicht in menschlicher Kraft oder Klugheit geschehen, also mit menschlichen, weltlichen Methoden, wie damals die griechische, heidnische Rhetorik. Das lehnt er ab, sondern sie muss in der Weisheit Gottes geschehen. Das heißt, in der Art und Weise Gottes, die das Herz und das Gewissen des Sünders trifft und ihn überführt. Diese Art der Verkündigung und ihre Wirkung ist entscheidend. Das ist nicht die Person dessen, der die Botschaft verkündigt oder die Art, wie er redet. Denn das Zentrum und das Ziel aller gottgemäßen Verkündigung ist nie, dass Menschen irgendwie verherrlicht werden oder dass menschliche Bedürfnisse erfüllt werden, sondern es ist immer die Verherrlichung Jesu des Gekreuzigten. Und das ist eine kraftvolle Verkündigung, die die Herzen erreicht. Sie muss durch den Heiligen Geist geschehen, nicht durch Weisheit und Methoden dieser Welt. Das Herz des Verkündigers und des Hörers, sie müssen durch den Heiligen Geist gelehrt und vorbereitet sein. Diese Verkündigung unterscheidet sich grundlegend von der Weisheit der Welt, die nicht auf Gottes Kraft und nicht auf Gottes Gedanken beruht. Auf diese Weise haben Paulus und seine Mitarbeiter Christus verkündigt. Aber was war jetzt die Ursache, dass die Korinther in die Menschenverehrung abgedriftet sind? Die Verkündigung hat sie nicht ins Herz getroffen. Sie ist an ihnen vorübergegangen. Es sind nur äußere Eindrücke von den Predigern hängen geblieben. Ja, warum? Sie waren noch geistlich unreif und unmündig. Sie sind gewissermaßen noch Babys im Glauben geblieben. Ja, was passiert, wenn man einem Baby feste Nahrung für einen Erwachsenen gibt? Das kann sie weder aufnehmen noch verdauen, das wird nach seiner Milch schreien. Ja, und so vergleicht Paulus die Korinther. Obwohl sie eigentlich der Zeit nach geistlich eigentlich schon viel weiter, viel reifer sein sollten, konnten sie nur wenig feste geistliche Nahrung aufnehmen. Und deshalb nennt er sie fleischlich. Sie sind in ihrem ungeheiligten, natürlichen Zustand stehen geblieben. Sie waren zurückgeblieben in diesem normalen Prozess des Wachstums, der Heiligung. Und das war ja das offensichtlichste Zeichen ihrer Unreife, dass sie diese Parteien gebildet hatten, sich an Menschen gehangen, statt sich an Jesus und seinem Wort ausgerichtet hatten. Und deshalb konnten sie sich auch nicht sättigen an der festen geistlichen Nahrung, die ihnen angeboten wurde. Sie hatten Mangelerscheinungen, geistliche Mangelerscheinungen, die zeigten sich in dieser geistlichen Unordnung. Und nun stellt ihn Paulus vor Augen, was ist ein Verkündiger Gottes eigentlich? Es ist ein Diener Gottes, das ist kein Anführer, das ist keine Lichtgestalt eines Fanclubs. Darum folge niemals menschlichen Idolen. Diener Gottes haben nur die Aufgabe, einen Samen zu streuen, ihn zu begießen. Und Gott schenkt das Wachstum und das Gedeihen. Darum ist jeder Dienst für Gott an der Gemeinde gleichwertig. Denn der Zweck eines Dienstes ist ja nicht, dass man Anhänger für sich persönlich macht. Ja? Das ist die fleischliche Sichtweise. Sondern einen Tempel zu bauen, ein geistliches, heiliges Haus für Gott, das er selbst bewohnen will, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Und es ist Aufgabe eines jeden Kindes Gottes an diesem Werk mitzuwirken. Und Jesus wird einmal selber unser persönliches Werk prüfen und belohnen. Nicht wir sind es, die sich damit irgendeinen Namen machen. Wir sind Mitarbeiter des Allmächtigen. Daher ist es ungeistlich, es ist fleischlich, es ist töricht, wenn man sich an Menschen hängt statt an Christus und sich Menschen rühmt. Und nun fragt Paulus, wozu macht ihr das? Ihr habt doch in Christus schon alles bekommen, die ganze Fülle des Heils, alles gegenwärtigen und zukünftigen Segens. Was sucht ihr noch mehr davon bei Menschen? Erkennt doch das, was ihr in Christus habt. Betet Gott darüber an, dankt ihm für seine Diener, die er euch geschenkt hat, durch die ihr gesegnet worden seid. Rühmt Gott in Christus für das, was euch in Jesus bereits geschenkt ist. Und nicht den Dienst der Menschen, die er dafür benutzt hat. dankt Gott vielmehr für diese treuen Werkzeuge, die sich ihm willig zur Verfügung gestellt haben. Das wäre die geistliche Sichtweise auf Gottes Diener. Und jetzt sind wir beim heutigen Abschnitt, mit dem Paulus dieses Thema abschließt. Ja, vielleicht fragen wir uns selber, ob diese korinthische Fehlhaltung vielleicht auch uns betrifft. Ob wir einen bestimmten Lieblingsprediger haben, den wir vorwiegend hören wollen und dafür andere beiseite setzen. Oder für den wir aktiv Werbung machen. Richten wir uns lieber nach einem Prediger, nach seinen Meinungen und Ansichten? Zitieren wir ihn lieber als das Wort der Bibel? Vielleicht übernehmen wir auch kritiklos seine Irrtümer, ohne dass wir sie am Wort prüfen. Dann haben wir die falschen Vorstellungen von Dienern Gottes. Und dann sitzen wir in der gleichen Fleischesfalle wie die Korinther. Und deshalb wollen wir jetzt hören, wie Paulus das nun korrigiert. Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Verkündiger haben demnach zwei Funktionen. Sie sind erstens Diener, das heißt, sie sind Gehilfen oder Assistenten eines Höhergestellten. Und zweitens sind sie Verwalter, das steht im Griechischen Ökonom. Ja, so hat man Manager einer Farm genannt oder von Ländereien oder auch Schatzmeister. Sie haben fremdes Eigentum verwaltet, nicht ihr eigenes. Und das, was Diener Gottes verwalten, ist ein geistliches Gut. Es sind, wie Paulus sagt hier, die Geheimnisse Gottes. Das sind sein herrliches, geistliches Eigentum. Von Geheimnissen Gottes ist speziell in den Briefen des Apostels Paulus die Rede. Das sind keine Geheimlehren, sogenannte Mysterien. Das hat man in heidnischen Religionen. Ja, die sind nur einigen Eingeweihten bekannt, so einer Priesterklasse. Und der Rest, der wird in der großen Masse mitgezogen und macht, was die Priester sagen. Sowas kennt die Bibel nicht. Denn die Geheimnisse Gottes sind uns alle offenbart in der Heiligen Schrift. Das sind keine Geheimlehren. Ja, es ist unfassbar. Gott teilt mit uns seine Geheimnisse. Bei diesen Geheimnissen handelt es sich um bestimmte Wahrheiten. Die wurden speziell dem Apostel Paulus durch den erhöhten Herrn Jesus Christus offenbart. Die vorher noch, also zur Zeit des Alten Testamentes und auch noch zur Zeit der Evangelien verborgen waren. Es sind also neue Offenbarungen Jesu. Und daher spricht der Paulus von Geheimnissen Gottes, die wir bekannt machen sollen. Ja, Geheimnis deshalb, weil sie Gott erst zu einem späteren Zeitpunkt, also speziell durch den Dienst des Apostels Paulus der Gemeinde, bekannt gemacht hat. Ja, zum Beispiel Kolosser 1,26 leitet Paulus ein solches Geheimnis ein mit den Worten. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Also Paulus spricht in seinen Briefen von insgesamt 8 solcher göttlichen Geheimnisse, also je nach Zählweise, manche zählen mehr oder weniger, wie auch immer. Die wurden ihm geoffenbart und die lehrt er durch seinen Auftrag als Apostel der Gemeinde Jesu. Diese Gemeinde, die haben alle mit Christus zu tun, mit seiner Gemeinde und der Vollendung des ganzen Heilsratschlusses Gottes, einschließlich Israel. Das ist Inhalt dieser Geheimnisse. Es würde sich lohnen, wenn wir uns mal mit diesen Geheimnissen näher beschäftigen. Aber da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher drauf eingehen. Also darum geht's bei der Verkündigung eines Diener Gottes. Er soll nicht eigene Gedanken und Ideen präsentieren oder ein bisschen fromme Unterhaltung, auch nicht die Gemeinde irgendwie zu etwas motivieren, sondern er soll Gottes Eigentum verwalten. Der Diener Gottes soll nämlich den ganzen Reichtum der Fülle Gottes, unser herrliches Erbe in Christus, die ganze Fülle des Heils und Segens dessen austeilen, was uns im Herrn Jesus und in seinem Werk am Kreuz geschenkt ist. Gott liebt es, uns in diese Geheimnisse mit hineinzunehmen. Das ist unfassbar. Und das zu verkündigen, den Glauben zu wecken und zu stärken, das ist die Aufgabe. Er soll dieses herrliche Glaubensgut nicht verbergen, auch nicht verschweigen, sondern es in der Gemeinde austeilen und investieren, wie ein Verwalter, investieren, damit es in den Gläubigen wächst und zunimmt. Und das ist nicht mehr die Milch für die Anfänger, die neu im Glauben sind. Die können das noch nicht aufnehmen und verdauen. Sondern das ist die gesunde, feste Nahrung, die wir für Wachstum und Reifung im Glauben brauchen. Und deshalb denke ich persönlich, wir sollten uns am meisten mit den Briefen des Apostels Paulus beschäftigen. Denn nur dort sind diese geistlichen Geheimnisse uns offenbart. Das sind die wichtigsten Lehren für die Gemeinde Jesu heute. Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also welche Anforderungen stellt Gott an einen Verwalter seiner Geheimnisse? Im Grunde ist es nur eine einzige. Er muss treu sein. Gott erwartet nicht, dass der Verkündiger berühmt wird, dass er Erfolg und Ansehen hat. Ja, auch nicht, dass die Gemeinden groß sind und zahlenmäßig durch die Decke wachsen. Was Gott sich unter Treue vorstellt, das haben wir gehört in dem Gleichnis Jesu von den anvertrauten Talenten. Die absoluten Zahlen der hinzugewonnenen Talente, also es geht hier um Geld, interessiert im Grunde nicht. Es interessiert nur die Tatsache, dass der Verwalter mit dem Kapital gut gewirtschaftet hat. Also es gut investiert hat und es eine Rendite gebracht hat. Und so soll der Verkündiger fremdes Vermögen, also Gottes Eigentum, pflegen, erhalten und mehren. Ja, wie der Verwalter eines Hofguts oder ein Vermögensverwalter. Und wer bekommt den Gewinn, den die Verwaltung abwirft? Das ist auch nicht der Verwalter, sondern der Eigentümer. Also Gott selber. Ja, der Gewinn ist, dass Jesus verherrlicht wird. Der Verwalter, das ist der Angestellte des Eigentümers. Gottes Ehre und Größe soll vermehrt werden. Jesus soll durch den Glauben in unseren Herzen groß gemacht und verherrlicht werden. Und daraus soll der Glaube entstehen, ja, gefördert werden, gestärkt werden. Das ist Inhalt der Verkündigung. Was dadurch geschieht beim Zuhörer, ist Gottes Sache. Ist nicht Sache des Verkündigers. Und jetzt könnten wir uns fragen, wie erkennen wir denn jetzt oder woran erkennen wir, dass ein Diener Gottes wirklich treu ist, dass er das so lebt? Können wir das beurteilen? Und nun sagt Paulus, Vers 3, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich selbst nicht. Also er sagt, das ist für mich ohne Bedeutung. Für mich ist mir egal, ist unwichtig, wie andere mich beurteilen. Er orientiert seinen Dienst nicht an den Meinungen von Menschen. Er ist nicht ängstlich besorgt, oh, was denken jetzt andere über mich? Er will nicht Menschen gefallen, Hauptsache, die haben eine gute Meinung über ihn. Nein, ein Diener Gottes steht alleine vor Gott. Und der Mensch ist ausgesprochen unfähig, eine gerechte Beurteilung treuer Hingabe eines Dieners Gottes abzugeben. Ja, es gilt sogar für den Diener selber. Er ist auch nur als Mensch geboren worden und nicht in der Lage, objektiv über sich zu urteilen. Denn jeder von uns neigt doch dazu, dass er nur seine guten Seiten betrachtet und das andere, die Mängel so ein bisschen ausblendet. Wir würden auch nur zu unseren Gunsten urteilen. Also lassen wir es besser bleiben. Also hier ist nochmal die Bedeutung dieses Wortes urteilen wichtig. Im Griechen steht hier anakrino, also wörtlich heißt das von vorne urteilen oder vorne anurteilen. Ja, also es bedeutet erkunden, ermitteln, prüfen, erforschen. Das heißt nicht, dass man ein Urteil fällt zu einem vorliegenden Sachverhalt, sondern es geht erstmal darum, den Sachverhalt genau zu ermitteln. Ja, das ist die Tätigkeit, die ja zuerst notwendig ist, bevor man überhaupt ein Urteil fällen kann. Und das ist ja auch das, was ein Gericht tut vor der Rechtsanwendung und Urteilsfindung. Die Beweisaufnahme. Ja? Was genau ist passiert? Was sind die wahrheitsgemäßen, vollständigen Tatsachen? Und dann, wenn die Wahrheit vollständig auf dem Tisch liegt, und dann kann man überhaupt ein Urteil fällen. Und damit ist auch klar, dass wir Menschen niemals dazu in der Lage sind, ja, auch nicht in Bezug auf uns selber, dass wir alle relevanten Tatsachen über unseren Dienst vollständig und richtig darstellen. Und darum gilt Vers 4 für den Diener Gottes. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Also der Einzige, der in der Lage ist, wirklich zu beurteilen, das ist der Herr Jesus selber. Und hier steht dasselbe Wort für beurteilen, wie im Vers 3 davor. Nur er allein kennt alle Dinge. Und darum ist auch nur er in der Lage, gerecht zu urteilen. Er allein darf jeden Diener oder Verwalter prüfen und beurteilen. So eine Beurteilung, oder man könnte auch Untersuchung sagen, kann man sich vielleicht wie eine Wirtschaftsprüfung vorstellen. Ja, da schaut man Bücher genau an, Einnahmen, Ausgaben, dann macht man Soll-Ist-Vergleich und dann gibt es ein Prüfergebnis. Ja, stellt man Übereinstimmungen oder Abweichungen fest. Kassenprüfung beim Verein, kennt ihr vielleicht noch. Was gilt also? Nein, der Herr Jesus ist der Eigentümer, ja? Er ist der Einzige, der dafür in Frage kommt, diese Prüfung zu machen. Denn der Verwalter kann ja nicht sich selber oder seine Arbeit objektiv prüfen. Ja, bei einer Wirtschaftsprüfung ist es ja auch so, dass das durch eine externe Stelle gemacht werden muss, die unabhängig ist von dem zu prüfenden Betrieb. Deshalb kann das nur der Herr tun. Also was gilt aber jetzt für den Diener selber? Soll er sich selber nicht kontrollieren? Doch schon. Paulus sagt, er muss ein gutes Gewissen haben vor Gott. Das ist jetzt ganz wichtig. Gott hat uns allen ein Gewissen geschenkt. Ja, sozusagen so ein moralischer Kompass. Also es ist ein inneres Wissen darüber, was gut und was böse ist. Dass wir ein moralisches Urteil treffen können, dass wir überhaupt dazu in der Lage sind. Und das haben wir seit dem Sündenfall. Seitdem kann der Mensch eigentlich von Natur aus gut und böse unterscheiden. Aber leider ist es so, dass das menschliche Gewissen nicht perfekt funktioniert, weil der Mensch gefallen ist, weil er eine sündige Natur hat, weil er deshalb auch fehlbar ist. Ja, deshalb kann das Gewissen auch getäuscht werden. Es kann manipuliert werden, verbogen werden, dass es nicht mehr funktioniert. Und daher müssen wir das ständig an Gottes Standards ausrichten, nämlich seinen Rechtsordnungen, seinem Wort. Deshalb ist ein gutes Gewissen auch kein Beweis dafür, dass bei mir alles stimmt. Ja, Paulus ist sich dessen bewusst. Aber dennoch ist es laut der Bibel wichtig, dass wir auf unser Gewissen hören und danach handeln. Ein gutes Gewissen ist vor Gott sehr wichtig, aber kein Beweis, dass wir fehlerlos sind. Wir sind nie durch unsere Arbeit oder unser gutes Gewissen vor Gott gerechtfertigt, sondern allein durch die Gnade und durch das Blut Jesu, dem stellvertretenden Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist unsere Gerechtigkeit vor Gott. Und Gott ist Realist. Der erwartet von uns keine absolute Perfektion. Das können wir nicht, aber ein Diener Gottes muss immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ja, also muss sich durchaus auch selber hinterfragen. und auch Kritik annehmen und Korrektur von anderen annehmen können. Ja, Korrektur hat aber nichts mit Richten und Beurteilen zu tun. Ich muss mich vor allem danach richten, ob ich ein reines Gewissen vor Gott habe. Und das ist reifes geistliches Verhalten. Ja, statt dass ich mich vergleiche, statt dass ich andere beurteile oder verurteile. Und deshalb die Aufforderung, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und auch die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also Vers 3 und 4 betrafen erst nur mal die Prüfung eines Dienstes, also die Ermittlung der Tatsachen sozusagen. Und hier steht jetzt für Richten ein anderes Wort. Da steht Krino. Und das heißt urteilen. Ja, also unterscheiden, entscheiden, beschließen, ein Urteil verkündigen. Also hier geht es um das Urteil, nachdem die Tatsachen bekannt sind. Das ist jetzt der zweite Schritt. Deshalb zuerst die Warnung. Fällt kein Urteil vor der Zeit über nichts. Ihr könnt es nicht. Ja, das ist Vermessenheit. Ihr kennt nicht die vollständigen Tatsachen. Die sind euch verborgen. Aber das tun wir, wenn wir über Diener Gottes urteilen. Vielleicht auch, wenn wir uns Lieblingsprediger schaffen. Und dann vergleichen wir beurteilen und dann treffen wir ein Urteil, suchen uns das Beste raus und so weiter. Ist ja typisch für den heutigen Zeitgeist, dass man sich das raussucht, was einem am besten gefällt. Aber genau das ist dieses geistlich unreife Verhalten. Bei den Korinthern hat es sich in diesen Parteibildungen gezeigt. Und nun sagt die Bibel, es kommt ein Tag der Prüfung und Abrechnung, den der Herr Jesus festsetzt. Ja, ein von Gott bestimmter Zeitpunkt, ein Kairos Gottes, wir würden sagen ein Termin. Dann findet die Wirtschaftsprüfung statt, unangemeldet, ohne Vorankündigung. Wann ist das? Das wird der Tag sein, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen, die Entrückung. Und das ist vor seinem sichtbaren Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er Abrechnung halten mit seinen Dienern. Und dieser Tag wird auch erwähnt in Kapitel 3, Vers 13. Ich wiederhole das noch mal kurz, haben wir schon mal gehört vor 2 Wochen. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Also dieser Tag wird in den Briefen des Apostels Paulus auch der Tag Jesu Christi genannt. In Vers 3 hat er den Ausdruck Tag des Menschen benutzt, ja, für die menschliche Imitation. Ja, also den fragwürdigen Versuch, es Christus gleich zu tun. Wenn Jesus seine Gemeinde vollendet, dann wird er das sogenannte Preisgericht über die Gläubigen halten. Und da geht es darum, dass er unser Werk prüfen wird. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Das Äußerliche, das, was sichtbar war, was offenbar war, sichtbare, unsichtbare Frucht, aber auch die verborgenen Absichten unseres Herzens, unsere Gesinnung, unsere Motive. Unser Herr Jesus, er ist der Herzensforscher. Er wird alles ans Licht bringen. Was wir in uns vor anderen verbergen, ja, was auch vor uns selber verborgen ist. Alle Tatsachen werden offen auf dem Tisch liegen. Das ist heute noch nicht möglich. Und dann wird Jesus gerecht und objektiv darüber urteilen. Und an diesem Tag Jesu Christi wird Jesus nicht nur den einzelnen Gläubigen, sondern seine ganze Gemeinde als Ganzes vollenden. Da stellt er sie fertig als den Tempel Gottes, in dem Gott Wohnung machen wird. War das Thema am letzten Sonntag, Gemeinde als Tempel Gottes. Jesus wird gewissermaßen eine Bauabnahme durchführen. Und zwar tut er das, indem er ein Feuer legt an unsere Bauwerke, an unsere, die einzelnen Gewerke. Ja, das ist eine komische Methode, würden wir nie machen. Aber damit führt Jesus die Prüfung der geistlichen Bausubstanz durch. Ja, das ganze Bauwerk als Summe der einzelnen Gewerke wurde aus verschiedenen Materialien gebaut. Gold, Silber, edle Steine. Das sind Materialien, die sind nicht brennbar. Und Holz, Heu und Stroh, das sind Materialien, die sehr leicht brennen. So, und das Feuer wird das unterscheiden. Ja? Und wir müssen uns klar sein, unser Dienst an der Gemeinde Jesu, der hat immer menschliche und göttliche Seiten. Also beides. Ein Teil ist das, was Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und es gibt noch einen anderen Teil, den wirken wir selber durch menschliche Kraft. Und nun sagt er hier, Gottes Feuer wird alles verbrennen, was keinen Ewigkeitswert hat. Das heißt, im Himmel werden nur die Taten übrig bleiben, die Gott selbst in uns gewirkt hat. Und der Herr der Gemeinde selbst wird diese Unterscheidung vornehmen. Und der vollendete Tempel Gottes, der wird nur noch aus Gold, Silber, edlen Steinen bestehen. Alles andere ist weg. Das ist ein ernstes Bild und angesichts dessen sollten wir auch vorsichtig sein, wenn wir einen Diener oder einen geistlichen Dienst einschätzen. Wir neigen dazu, dass wir nur das Spektakuläre, das Sensationelle feiern, aber das Geringe, das Unauffällige verachten oder nicht wahrnehmen. Und die geistliche Vorgehensweise wäre nun, dass wir nichts vor der Zeit verurteilen, sondern warten, bis der Herr kommt. Der Herr Jesus wird alles beurteilen können. Nicht nur das, was vor Augen ist, sondern auch die ganzen verborgenen Motive des Herzens. Ja, nicht nur das, was getan wurde, sondern warum es getan wurde. Jesus wird die Absichten der Herzen offenbaren. Wobei natürlich alles, was um der Selbstverherrlichung oder anderer egoistischer Motive willen getan wurde, keine Belohnung erhalten wird. Das wird verbrennen, das taugt nicht für den Himmel. Es ist wie gesagt ein Preisgericht der Gläubigen. Da geht es nur um Belohnung. Es geht nicht um Strafe. Denn er sagt am Schluss, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir werden nur Lob bekommen. Und deshalb bitte dieses Gericht nicht verwechseln mit dem letzten Gericht am weißen Thron, Offenbarung 20. Da wird Christus mal alle Menschen richten, die nicht zur Gemeinde gehören. Und da wird es auch Strafe geben, nämlich die Strafe des Feuersees. Und von diesem Gericht sind die Erlösten in Christus ausdrücklich ausgenommen. Johannes 5, 24. Ja, ich zitiere es nochmal, das ist so wichtig. Da sagt der Herr, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Evangelium. Wir haben keine Strafe zu befürchten. Warum? Weil Jesus unsere Strafe am Kreuz vollständig auf sich genommen hat. Da hat das Gericht stattgefunden. Und darum sind wir auch von diesem letzten Strafgericht vollständig ausgenommen. Und deshalb jetzt keine Angst haben. Oh, reicht's mir jetzt auch? In den Himmel habe ich genug getan. Bitte, das ist keine Frage für erlöste Kinder Gottes mehr. Die Frage wurde am Kreuz endgültig geklärt. Es reicht nie, was ich getan habe, um in den Himmel zu kommen. Aber es reicht, was Christus am Kreuz getan hat. Aber die Bibel, Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 10, wir werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das ist das Preisgericht. Jesus wird einmal unser Werk prüfen. Und dann wird er die Belohnung austeilen für die Treue seiner Diener. Das heißt nicht, dass sich jeder Dienst eines Gläubigen als wohlgefällig erweisen wird, sondern jeder dem das Lob gebührt, wird dieses Lob von Jesus erhalten, nicht von Menschen. Und es gilt nicht nur für solche Gläubige, die jetzt in der Gemeinde besonders aktiv sind oder vollzeitliche Mitarbeiter sind. Es gilt für jeden einzelnen Gläubigen. Denn Paulus sagt hier, dann wird jedem das Lob. Er weitet also diese Aussage der Beurteilung eines Dienstes auf jeden von uns aus. Es geht jeden an. Jeder von uns ist ein Mitarbeiter Gottes. Keiner ist ausgenommen. Ja, und deshalb wollen wir diese Falle des Fleisches der Korinther vermeiden, dass wir Dienste vergleichen, dass wir Menschen beurteilen und Menschen in den Himmel heben. Sondern wir lassen uns selbst von Jesus in den Dienst rufen, sodass unser Dienst Jesus und nur ihn allein verherrlicht. Wir lassen auch unseren Dienst stets von Jesus prüfen und beurteilen, damit wir Jesus als treue Verwalter Gottes dienen. Und dann werden wir am Tag Jesu Christi, der nach meiner Überzeugung wahrscheinlich schon sehr bald kommen wird, reichen Lohn und Anerkennung von Jesus selbst für unsere Treue bekommen. Zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.